wenn ich selber nicht mit der Spritze über den Acker fahren möchte, dann kann ich nicht jemand anderen, ich sage jetzt mal, früher hat es nicht so viel gekostet, 100 Euro geben und sagen, er soll es machen, ich habe Angst um meine Gesundheit, aber bitteschön, für die 100 Euro soll er das für mich tun. Also entweder ich kann das selber verantworten und mache selber, oder wenn ich das nicht möchte, dann kann ich auch nicht jemand anderen den Lohn das machen lassen. Aus der Überlegung raus hatten wir schon vor, inzwischen werden es so 15 oder 20 Jahre sein, den Betrieb umgestellt auf EU-Ökowirtschaft und haben seitdem dann Bio gewirtschaftet.
Grüß euch, ich bin die Steffi von der Ökomodellregion Hochries-Kampenwand-Wendelstein und ich rede mit besonderen Menschen, die erfolgreich regionale Bio-Lebensmittel herstellen und vermarkten. Also lasst uns zusammen hinter die Kulissen hören von Pionierbetrieben, die alles Bio, aber anders machen. Heute war ich zu Gast beim Rupert Stäbler und seinen Waldschweinen. Und in dieser Folge erfährst du, wie kreativ und sozial Schweine sein können, wenn sie artgerecht und naturnah gehalten werden. Christi Rupert, vielen Dank, dass ich da sein darf. Magst du dich einmal vorstellen?
Grüß euch zusammen, ich bin der Rupert. Wir haben ganz klein mit Schweinen begonnen, 2016. Haben dann mal geschaut, ob das funktioniert mit den Schweinen im Wald. Haben 6 Stück draußen gehabt. Und ich sage schon, fast wieder erwarten, hat sich das Ganze sehr schön entwickelt. Die Schweine sind gewachsen und der Wald ist auch nicht kaputt gegangen. Das wusste damals einfach keiner. Und von dem weg haben wir das Ganze Stück für Stück ausgebaut. Ich habe dann meine Doktorarbeit über das Schweineverhalten geschrieben, im natürlichen Umfeld draußen. Dann hat sich auch neben der Auswertung der Daten der Doktorarbeit noch weiterentwickelt. Und inzwischen haben wir so 170 ungefähr bis 200 Mastschweine pro Jahr und seit kürzerer Zeit jetzt auch eigene Zuchtzauern dazu, wo jetzt zumindest schon ein Teil der Ferkel von uns selber kommt. Und mittelfristig sollen das halt immer mehr werden, die von uns selbst sind.
Dein Betrieb ist ja auch biozertifiziert. Warum hast du dich auch für das Biozertifikat entschieden?
Eigentlich kommt daher, das geht weit zurück vor die Zeiten, bevor wir Schweine hatten, dass ich gesagt habe, wenn ich selber nicht mit der Spritze über den Acker fahren möchte, dann kann ich nicht jemand anderen, ich sage jetzt mal, früher hat es nicht so viel gekostet, 100 Euro geben und sagen, er soll es machen, ich habe Angst um meine Gesundheit, aber bitteschön, für die 100 Euro soll er das für mich tun. Das finde ich, funktioniert nicht. Also entweder ich kann das selber verantworten und mache selber, oder wenn ich das nicht möchte, dann kann ich auch nicht jemand anderen den Lohn das machen lassen. Aus der Überlegung raus hatten wir schon vor, inzwischen werden es so 15 oder 20 Jahre sein, den Betrieb umgestellt auf EU-Ökowirtschaft und haben seitdem dann Bio gewirtschaftet.
Also das ist bei euch schon immer verankert, dieser Gedanke?
Ja, der ist auf jeden Fall schon lange, also sehr lange verankert. Ich glaube, wir sind seit 2009 Bio-Betrieb.
Und kannst du kurz erklären, was genau jetzt der Unterschied ist von einem Bio-Schwein und einem konventionellen Schwein und dann vielleicht auch nochmal die Abstufung zum Waldschwein?
Man hat sozusagen das konventionelle Schwein im Stall, das hat irgendwo um oder unter einen Quadratmeter Platz. Ein Bio-Schwein muss innen drin im Stall einen Bereich haben und einen, sag ich mal, Vorplatz, eine Terrasse in Anführungszeichen, wo es rausgehen kann. Hat also schon etwas mehr Platz und hat sicher auch Zugang zu Sonnenlicht, Außenklima und solchen Dingen. Ein Bio-Schwein hat aber keinen Zugang zur Weide, das ist nicht vorgeschrieben, und auch keinen Zugang zu Erdboden. Das reicht, wenn es einen betonierten Vorplatz hat. Und ein Waldschwein hat mehrere hundert Quadratmeter Platz und ist die ganze Zeit, wo es bei mir ist, ist es immer draußen, hat aber immer Hütten, wo es sich zurückziehen kann. Also sie können immer in einen Unterstand reingehen, so kleine Schweinekobel, damit es ihnen auch warm wird im Winter. Da ist auch Stroh drin, also das ist gut versorgt. Und sie werden halt kriegen halt immer noch ein Futter angeboten, dass sie, wenn sie Hunger haben und eben draußen zu wenig Gras, zu wenig Eicheln, zu wenig Würmer finden, dann noch das dazu fressen können. Das heißt, und das stört mich persönlich schon zum Teil an den Bio-Schweinehaltungen, dass die halt keinen Auslauf haben. Bei den Rindern ist ja das gerade, sag ich mal, vorgeschrieben allmählich, dass da Weidegang ist für alle Wiederkäuer. Bei den Schweinen ist es halt im Bio-Bereich nicht vorgeschrieben und das finde ich selber nachteilig. Ich meine, ich weiß, warum man ist da zurückhaltend, weil man Angst hat, dass die alles umwühlen und so weiter. Aber ich finde, auf lange Sicht müsste auch Bio sich Gedanken machen, wie man versucht, die Schweine auch noch artgerechter zu halten. Ich meine, der Schritt, dass sie Licht haben und einen Auslauf, also Vorplatz haben, ist schon mal ganz gut. Aber ich denke, das sollte Schritt für Schritt dann schon noch weitergehen. Richtung Weidehaltung, Richtung Agroforstsystem, irgendwo in diesem Bereich.
Also da ist auf jeden Fall nur sehr viel Luft nach oben, auch bei den Bio-Vorschriften. Aber es ist ja toll, dass du eigentlich da so ein Pionier auf dem Gebiet bist.
Ja, wir wollten das Thema auch einfach angehen, ja, da mal zu schauen, wie es funktioniert. Und es laufen auch immer noch Forschungsprojekte, es kommen hier auch sehr viele Studenten zu Besuch. Und ich denke, mit der Zeit wird sich auch was bewegen. Das ist, geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber ich finde schon, dass es bewegt sich schon einiges in der Schweinehaltung. Mhm. Könnte noch wesentlich mehr sein, aber man soll auch das anerkennen, was sich da bewegt.
Ja, also es ist quasi eine positive Entwicklung da nach deiner Beurteilung.
Ja, würde ich schon sagen. Also wenn man jetzt 10 Jahre zurückgeht, glaube ich, dann, wenn man jetzt so aktuell drinsteht, denkt man sich, mei, das kann sich immer noch ändern, das geht ja so langsam. Aber ich glaube, wenn man 10 Jahre zurücktreten würde und dann schaut, dann hat sich doch was getan. Also Schritt für Schritt, auch wenn es kleine Schritte sind.
Wie bist du drauf gekommen, dass du Waldschweine machst?
Es gibt sozusagen verschiedene Stränge, die dazu geführt haben, dass ich mich mit dem Thema Waldschwein auseinandergesetzt habe. Das eine ist, ich habe selbst ja Agrarwissenschaften an der TU in München studiert und habe mich da dann im Master sehr stark auf Tiere, Tierverhalten, Tierernährung, Tierzucht spezialisiert und hatte da gesehen, dass die Schweine eigentlich eine der Tierarten sind, die noch, sagen wir mal, ziemlich viel Verbesserungsbedarf haben. Normalerweise wird ja das Schwein, das im Stall steht, auf dem Spaltenboden gehalten, sieht eigentlich nie das Tageslicht aus, vielleicht wenn es dann zum Schlachten geht. Es wird allmählich schon besser durch Strohschwein, durch die Haltungsstufen, die eingeführt worden sind. Aber auch nach wie vor hat das Schwein im Stall nicht viel Platz. Das war sozusagen der eine Strang. Der zweite war, dass ich mit den Eltern seinerzeit in Korsika im Urlaub war. Das ist jetzt schon ziemlich lang her. Auf jeden Fall haben wir damals die Waldschweine dort im diesen korsischen Urwäldern gesehen. Und es war beeindruckend, wie die ihre Hausschweine da einfach frei rumlaufen lassen. Eigentlich wie die Kühe bei uns auf der Alm. Da hat das Leitschwein eine Glocke um und mit dem zusammen ist die ganze Gruppe dann unterwegs. Und das war eigentlich so ein Aha-Erlebnis, das ich gesagt habe und das wir auch in der Familie dann gesagt haben, das könnte man doch auch probieren. Und jetzt kommen wir zum dritten Strang, weil wir verhältnismäßig viel Wald bei uns in dem Betrieb hatten und weniger Landwirtschaftsfläche. So, das ist halt interessant, war zu schauen, dass man auch irgendwie den Wald nutzen kann. Wenn ich mir da irgendwie ein wirtschaftliches Standbein aufbauen will, dann war es schon irgendwie absehbar, dass ich den Wald damit einbeziehen muss. Und so haben, sag ich mal, die drei Stränge, dass den Schweinen im Stall meistens oder oft nicht so gut geht, oder zumindest, dass sie nicht artgerecht gehalten werden. Dann diese Aha-Erlebnisse in Korsika und die eigenen Waldflächen, die haben zu diesem Paket Waldschweinprojekt dann geführt.
Jetzt hast du schon angesprochen, artgerecht, und du hast ja deine Doktorarbeit geschrieben. Was ist denn bei Schweinen artgerecht? Was waren da so die Ergebnisse?
Also ein Wildschwein oder überhaupt Schweine sind sehr breit in ihrem, an dem, was sie sich anpassen können. Das ist, denke ich, auch der Grund, warum man sie überhaupt so in dieser Art und Weise in den Stall bringen konnte. Auf jeden Fall kann ein Wildschwein, ich sag mal, von irgendwelchen Flussläufen bis in relativ kalten Gegenden, bis ins relativ warme, sich breit aufstellen und kommen in sehr vielen Gegenden zurecht. Wenn zwei Hauptlinien eingehalten werden, das ist einmal, es muss Wasser haben oder Suhlmöglichkeit zur Kühlung, weil ein Schwein fast nicht schwitzen kann. Also es hat schon ein paar Schweißdrüsen, aber die sind ganz an sehr wenig Körperteilen nur. Und die zweite Sache ist, dass sie Schatten, Wald, Strukturen, Gebüsch oder so brauchen. Das muss jetzt nicht ein Wald sein, wie man uns hier jetzt in Oberbayern kennen, irgendwie so der Fichten-Tannen-Wald oder so. Es reicht auch vielleicht irgendwie ein Busch oder Mack hier, aber es braucht irgendwie so Beschattung. Das sind die zwei Hauptstränge, die sich durch das Schweineverhalten oder das natürliche Lebensumfeld des Schweins durchziehen. Wir haben dann geschaut, was passiert, wenn man jetzt Hausschweine, so wie man sie hat, oder von der alten Rasse, also schwäbisch-hellischen Schweinen, hinausbringt in den Wald. Wie verhalten sich die da? Was zeigen die jetzt an Verhalten? Das war dann sozusagen der Schwerpunkt von meiner Doktorarbeit. Und es war interessant, wir haben verschiedene Arten das erhoben. Unter anderem war ich auch sehr viele Tage mit der Stoppuhr und Block bei den Schweinen draußen dabei und habe dann sekundengenau mitgeschrieben, was auch sehr anstrengend ist, was die Schweine da treiben, ob sie jetzt fressen, ob sie schlafen, wühlen, rumgehen, Komfortverhalten zeigen, also was halt so auftaucht in einem Schweineleben. Und wir haben das auch mit Kameras abgedeckt. Also es war ein größeres Paket, hatten auch die Tiergesundheit angeschaut. Also es war jetzt nicht nur sozusagen Beobachtung, sondern schon rundum betrachtet. Für heute, glaube ich, ist interessant, welches Verhalten der Schweine dann ist. Und da sieht man, die verbringen die Hälfte des Tages mit Schlafen. Also die schlafen nicht nur in der Nacht, sondern auch den halben Tag, den Lichttag. Und dann, das nächste große Block, sind aber 25% der Zeit mit Wühlen verbracht. Das heißt, ein Schwein will unbedingt wühlen. Nicht in dem Sinn, dass jetzt das alles umgräbt und das wie ein Acker ausschaut, aber das ist immer mit dem Rüssel unten und schiebt rum und sucht Nahrung und macht das. Und das interessante Ergebnis bei uns war, wir haben die Schweine ja zugefüttert, die hatten also genug Futter, die hatten keinen Hunger. Und viele Leute behaupten, die Schweine wühlen bloß, wenn sie Hunger haben, dann machen sie es. Und wenn sie keinen Hunger haben, dann gibt es ja keinen Grund zu wühlen, dann brauchen sie das nicht mehr. Und das stimmt eben genau nicht. Ein Schwein hat von sich heraus den inneren Antrieb zu wühlen. Und das ist nicht nur mit dem Futtersuche gekoppelt, sondern einfach, das ist einfach art typisches Verhalten des Schweins. Dann ging es darum, ja, was fressen die eigentlich? Womit verbringen sie ihre Zeit, wenn sie fressen? Und da war es dann so, dass die vom Zeitenanteil her die meiste Zeit damit verbringen, Futter aus dem Wald zu fressen. Also Gras im Wald, Brombeerblätter, Eicheln, was sie da draußen finden. Der nächstgroße Zeitblock war das Kleegras, was wir ihnen vorgelegt haben. Und die kürzeste Zeit haben sie damit verbracht, Kraftfutter zu fressen. War also entgegen aller Erwartungen, weil jeder hat gedacht, ja, wenn die da Kraftfutter kriegen, sie konnten da immer hingehen und immer fressen. Also es wurde nicht begrenzt. Dann bleiben die da liegen am Futter und fressen den ganzen Tag und bewegen sich keinen Meter mehr im Wald. Und das stimmt nicht. Das Schwein geht sehr weit und bewegt sich jeden Tag. Und die sind fast immer eigentlich die gesamte Fläche einmal ausgegangen pro Tag, um zu schauen, was da los ist. Und waren also nicht die faulen Sofafläzer, die jetzt dann nur da rumliegen. Sondern
haben nicht die faule Sau. Ja,
sondern haben sich da wirklich also da weit bewegt. Das Kraftfutter, das wir den Schweinen gegeben haben, war so berechnet, dass man eigentlich alles abgedeckt hat damit, was die Schweine brauchen an Nährstoffen, an Eiweiß, an Vitaminen, an Spurenelementen. Und trotzdem haben sie unheimlich gern das Kleegras, was wir ihnen gemäht haben, gefressen. Und das zeigt auch wieder, dass sie sehr viel Grünfutter brauchen. Und sie fressen das und sie wachsen auch. Das ist wie halt bei uns der Salat. Bei uns würde auch keiner sagen, wenn jemand Salat isst, deswegen wächst er nicht. Bei den Schweinen wird das oft gemacht, dass man sagt, wenn die Grünfutter kriegen oder wenn die Struktur bekommen, blockiert das Platz im Magen und dann könnten sie nicht genügend Kraftfutter aufnehmen, dann würden sie nicht wachsen. Und das konnten wir bei uns absolut widerlegen. Unsere Schweine sind sehr gut gewachsen. Wir hatten sehr hohe tägliche Zunahmen, haben aber ungeheuer große Mengen an Kleegras gefressen und Waldfutter. Und trotzdem kam es also zu keiner Einschränkung des Wachstums. Also das ist eigentlich ein Märchen, was da oft erzählt wird, dass man denen nicht so viel Struktur geben darf, weil sie dann nicht zunehmen könnten. Eigentlich ist es so, wenn man ihnen das vorenthält, dann sind sie, sag ich mal, unglücklich. Also wir merken das auch, wenn es im Winter knapper wird mit dem Gras draußen und man hat noch irgendwo eine Handvoll Gras, die man reinwerfen kann ins Gehege, dann sind die total begeistert und laufen her und fressen das sofort. Und das zeigt, wie gern sie das mögen. Deswegen muss man, das ist auch eine der Lehren aus dieser Studie, ihnen in irgendeiner Form Grünfutter anbieten. Es geht also gar nicht, dass man sie nur in den Stall sperrt und ihnen nur Kraftfutter verabreicht.
Das sind ja jetzt wissenschaftliche neuere Erkenntnisse, aber ich habe auch gelesen, dass es früher so war, dass man mit Schweinen auch so von Wald zu Wald teilweise gezogen ist. Und wenn sie das jetzt durch deine wissenschaftlichen Erkenntnisse bestätigt, warum macht das nicht jeder so? Wie kam es denn dazu, dass man auf einmal Schweine nicht mehr in Wäldern und Wiesen gehalten hat?
Jahrtausende lang hat man die Schweine draußen gehalten. Die sind eigentlich in Flächen gewesen, sie waren eher ortsnah. Also es gibt ja so Kreise, wo man so die Tierhaltung mal so eingeteilt hat. Ich sage jetzt mal, die Hühner, die waren immer am Hof und die Schweine, die waren ein bisschen Hof und ein bisschen weiter weg. Und die Wiederkäuer, Rinder, Schafe, die sind da relativ hoch ferngehalten worden, weil die da noch Nahrung sammeln konnten, wo es halt für den Menschen sonst schwierig war. Und die Schwein war halt meistens, um es aus der Nahrungskonkurrenz zu nehmen, früher war ja jedes Getreidekorn oder jede Sache sehr knapp und sehr wertvoll, hat man die, wie auch viele andere Tiere, in die Wälder getrieben und es waren Hutewälder. Und da hat man dann bei der Bewirtschaftung drauf geschaut, dass sich halt möglichst die Eichen schön entwickeln können und zum Teil auch die Buchen, weil die in bestimmten Turnus, nicht jedes Jahr, aber alle paar Jahre im Herbst dann sehr viel Eichelabfall haben und diese Eicheln dann zur Mast für die Schweine verwendet wurden. Die hat dann keine eingesammelt, sondern man ist halt mit den Schweinen in den Wald gegangen, wo halt gerade Eicheln runtergefallen sind in dem Jahr und hat dieses Futter, was der Mensch ja nicht essen kann, weil die Eicheln antinutritive Stoffe haben, hat man dann die Schweine fressen lassen und über die Schweine, die man geschlachtet hat, konnte man das ja sozusagen für den Menschen nutzen. Und deswegen waren die Schweine immer eigentlich in diesen Hutewäldern unterwegs. Das hätte sich keiner leisten können, dass er die irgendwie mit Weizen oder Gerste oder sowas füttert.
Oder dass man die Eicheln aufsammelt händisch.
Ja, genau. Also auch sammeln von den Eicheln wäre einfach, also das wäre arbeitsmäßiger nicht zum Schaffen gewesen. Also hat man die Schweine genommen mit einem Hirten und ist von Wald zu Wald gezogen. Im Sommer hat man dann meistens ja keine Eicheln gehabt, dann ist man mit denen sehr oft in so Auengegenden gewesen. Da war dann das entsprechende Wasser, was ich vorher schon erzählt habe, da haben sich die suhlen können, haben da Würmer gefunden, irgendwie Schilf, Gras und so, haben sich also da im Sommer das gefressen und sind dann im Herbst in den Eichelwäldern gewesen und dann hat man es eigentlich traditionell immer auch dann zu Weihnachten geschlachtet. Also die man schlachten wollte, sind dann da halt geschlachtet worden in der kalten Jahreszeit, auch um das Fleisch dann besser konservieren zu können. Mit der Zeit hat sich dann die Landwirtschaft ja, ich sage jetzt mal, weiterentwickelt. Man ist im Ackerbau fitter geworden, hat dann Kartoffeln eingeführt. Das ist ja alles so vorangegangen. Gleichzeitig ist das Holz knapp geworden, so im 17., 18., 19. Jahrhundert. So Stück für Stück, je nachdem, in welcher Gegend man war, so dass man dann geschaut hat, dass man Wald und Landwirtschaft trennt. Also einerseits wollte man den Mist der Tiere nicht mehr irgendwo im Wald verlieren, sondern den einsammeln und seine Ackerflächen damit verbessern. Und auf der anderen Seite wollte man den Wald frei haben von irgendwelchen Tieren, die vielleicht irgendwelche kleinen Bäumchen abfressen, und wollte diese Nadelforst, Nadelkulturen, wie wir sie jetzt eigentlich kennen, anlegen. Aus diesen beiden Entwicklungen heraus hat man dann die Schweine immer mehr, sag ich mal, in die Stallhaltung genommen, wobei man auch in den 20er und 30er Jahren waren die Schweine hier noch nicht mehr so in den Hutüberwellen unterwegs, aber auch oft noch in irgendwelchen Kobeln hinterm Haus oder haben auch noch Auslauf gehabt. Und diese ganz, sag ich mal, harte Stallhaltung, wie man sie jetzt dann so kennt, die ist nach meinem Stand erst so in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren entstanden. Also Schweinehaltungsbücher aus den 50er Jahren jedenfalls, also des 20. Jahrhunderts, da werden die noch eigentlich in Hütten oft draußen gehalten. Also da war das noch, sag ich mal, üblich. Und jetzt hat sich aber dann alles natürlich weiterentwickelt. Je mehr Schweine drin waren, desto weniger hat man auch auf dem Schirm gehabt, dass man Schweine draußen halten kann. Ist auch entsprechend die Gesetzgebung strenger geworden. Und heute muss man Schweine, die man draußen halten möchte, aus solchen Schutzgründen hinter einem doppelten Zaun einfrieden, einsperren. Und damit ist eigentlich das, was man traditionell jahrtausende lang gemacht hat, dass man mit den Schweinen von Wald zu Wald weiterzieht, heute nicht mehr möglich, sondern man entscheidet sich, man nimmt dieses oder jenes Waldstück, und wenn ich da Schweine rausbringen will, dann kann ich auch nicht mehr variieren und sagen, ja, nächstes Jahr bin ich woanders, weil ich musste ja meinen entsprechend massiven Zaun außen herum bauen. Das ist eigentlich der Grund, warum man heute auch Kraftfutter zufüttert, weil man das Kraftfutter sicherstellt, dass die Schweine da drin nicht Hunger haben. Es gibt Jahre, da finden die drin sehr viel, und es gibt auch wieder Jahre, da finden die weniger, und das weiß ich nicht, und ich kann das nicht. Ich habe die Schweine dann da und ich kann die ja dann nicht irgendwo anders hinbringen, sondern ich muss sicherstellen, dass die in diesem Gehege, wo sie sind, genug zum Fressen haben. Also der moderne Hudewald ist schon eine, sage ich mal, Anpassung des historischen Hudewalds, aber an die aktuelle Schweinehaltung. Mhm. Hat also mit diesem Hudewald des Mittelalters oder so schon noch was zu tun, aber nicht mehr so ganz, wie man es eigentlich sonst vielleicht sich vorstellt.
Hast du schon genannt, der doppelte Zaun. Was sind denn so die größten Hürden, wenn man mit Wald- und Wiesenschweinen anfangen will? Weil da gibt es ja sehr strenge Vorschriften vom Veterinäramt.
Verschiedene strenge Vorschriften, nicht nur vom Veterinäramt. Da gibt es eine ganze Latte von Leuten oder Behörden, die da mitzureden haben. Es ist auch schon vernünftig, dass man da bewusst hinschaut. Natürlich für den, der es gerade umsetzen will, der fühlt sich dann manchmal vielleicht gegängelt, das gebe ich schon zu. Im Großen und Ganzen habe ich aber, inzwischen verstehe ich von mehreren Regelungen den Hintergrund, die man vielleicht, wenn man sozusagen als Anfänger davor steht, erst einmal gar nicht so überblicken kann. Ich sage mal, die zwei Hauptbehörden, die beteiligt sind, sind das Veterinäramt, die kümmern sich hier um Seuchenschutz sozusagen und Tierschutz und alles, was damit zu tun hat. Und da wird dann sozusagen der doppelte Zaun gefordert, das heißt außen ein unterwühlsicherer Zaun, und dann gibt es 2 Meter Abstand, das ist, ich sag mal, seit Corona geläufig, der Corona-Abstand, und dann ist innerhalb nochmal ein zweiter Zaun, kann der Stromzaun dann sein, der verhindert, dass die Hausschweine einen Atem- oder Rüsselkontakt zu einem Wildschwein, was außen am Außenzaun stehen würde, haben können. Und natürlich muss man sich um viele andere Dinge, Hygieneschleuse dann kümmern, um wie ist es mit Schlafgelegenheiten für die Schweine, wo wird es Futter gegeben, wie ist es mit der Wasserversorgung. Es gibt also da ganz viel, was man sich natürlich rund um die Tierhaltung da Gedanken machen muss. Und der zweite große Part ist dann die forstrechtliche Seite. Da sage ich mal, es ist schon noch vorgesehen im Waldgesetz, dass man Tiere im Wald hält. Also es ist in Bayern zumindest nicht ganz ausgeschlossen, aber es ist ein bisschen versteckt im Waldgesetz, aber verankert, und man muss dann genau schauen, wie viele man reintun darf. Man darf den Wald nicht kaputt machen. Das muss auch sehr genau auseinanderklamüsert werden, wie man da vorgehen kann. Man kann da auch nicht jede Waldfläche sozusagen dafür verwenden. Da gibt es wieder Waldfunktionskarten, da muss man nachschauen, dass keine andere Hauptfunktion auf dem Wald ist, von der Planung her, also von der, ich glaube, Landesplanung ist es, da drauf liegt. Also das ist jetzt nicht so, dass jeder, der einen Wald hat, einfach sagen kann, na ja, da treibe ich jetzt meine Schweine rein und halte die da draußen, sondern das braucht schon eine sehr genaue Abstimmung.
Was darfst du die Waldbesitzer sagen, wenn jetzt der Wald theoretisch geeignet ist? Gibt es da Schäden? Wie kann man die vermeiden? Oder gibt es sogar vielleicht auch Vorteile durch die Schweinehaltung im Wald?
Sag ich mal, die Auswirkung der Schweine auf jede Weide und auf das Waldstück hängt ganz stark vom Management ab. Also sprich, die Schweine im Freiland drücken aus, was sie wollen. Und ein Managementfehler führt dazu, dass sie viel wühlen, dass sie Rinde runterreißen. Also das kann passieren, wenn man den Tierbesatz entsprechend angepasst hat. Also wenn man das nicht übertreibt und da muss man sich selber am Riemen reißen, weil man denkt sich, naja, die Schweine haben ja so wahnsinnig viel Platz. Jetzt habe ich da 500 oder 1000 Quadratmeter pro Schwein. Also das sind die Flächen, die jetzt ungefähr bei mir zutreffen. Dann ist doch egal, ob da ein Schwein oder fünf Schweine mehr drin sind oder weniger. Und das macht was nicht. Und da muss ich sagen, nein, man muss wirklich das ausprobieren, was für seinen Wald passt, für seine auch Weidefläche. Und von dem der Zahl, da darf man nicht drüber gehen. Also es macht halt schon einen Unterschied, ob ich irgendwo 50 oder 55 oder 60 Schweine drin habe in einer Fläche. Das, man denkt sich da erst, naja, im Vergleich zum Stall haben die ja wahnsinnig viel Platz, aber es kann sein, dass zwischen 50 und 60 Schweinen das 60 einfach zu viel ist. Und nachdem aber alles sehr teuer ist, die Zaunanlagen teuer sind, das Futtergebäude etliches kostet, man ja die Schweine betreuen muss und von der Betreuung her ist es egal, ob ich jetzt 20, 30, 50, 60 oder 100 betreue, wenn ich hinfahre, ist im Endeffekt der Aufwand fast immer gleich groß. Deswegen muss man sich also ganz stark aufpassen, dass man sich da nicht verlocken lässt, da mehr Schweine reinzutun, weil ein, ich sag sozusagen, zu hoher Tierbesatz führt tatsächlich zu Schäden. Also das A und O ist wirklich, mit einem niedrigen Tierbesatz zu arbeiten, dann kann man das sehr gut machen. Man muss sie auch ausreichend füttern, dass sie gut versorgt sind, dass sie keine Mängel haben. Also wenn die heute einen Spurenelementmangel haben oder irgendwas anderes abgeht, dann kann es sein, dass die an die Rinden von bestimmten Bäumen gehen. Die suchen sich genau das, was ihnen abgeht. Also wenn das, was ihnen abgeht, nur in den Tannen ist, dann nagen die bloß Tannen an. Und deswegen kommt es darauf an, die da nirgendwo zu sparen, sondern sie wirklich gut zu versorgen und eben mit einem angepassten Tierbesatz zu arbeiten, dann funktioniert es. Wenn man das nicht einhält, dann endet es irgendwo im Chaos. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, ich finde es vernünftig, dass da so genau hingeschaut wird von den Behörden. Man kann das wirklich gut machen und ich traue mir das auch zu. Wir machen das jetzt auch seit vielen Jahren schon und es funktioniert. Also unsere Waldflächen stehen auch und die sind auch nicht irgendwie da beschädigt oder zerstört oder so. Aber das geht eben nur mit einem angepassten Tierbesatz.
Wir sind ja eine Grünlandregion und haben viel mit Rindern zum Dorn. Da gibt es jetzt immer nur selten, aber immer öfter die muttergebundene Kälberaufzucht. Und du machst sowas Ähnliches oder genau das Gleiche eigentlich mit Schweinen. Ich glaube, da bist du nur absoluter Pionier. Korrigier mich gern. Wie läuft das ab? Wie machst du das?
Ja, das kann ich gerne erzählen. Also wir meinen, wir sind Pionier, aber es gibt, was ich so gehört habe, es gibt schon andere, die da auch rumprobieren. Also wir sind jetzt nicht die allerersten in dem Bereich, aber das ist ungewöhnlich, dass man so denkt. Und zwar geht es bei uns darum, dass wir nicht die Ferkel nicht absetzen von der Mutter, sondern die einfach so lange bei der Mutter säugen lassen, wie sie es wollen. Und zur, sag ich mal, Vergleich, also konventionell Bio und Waldschwein, konventionell kann man mit 21 bzw. 28 Tagen die Ferkel absetzen von der Mutter. 21 ist die Untergrenze, 28 ist, denke ich, der Regelfall, was ich so weiß. Bio sind die 42 Tage bei der Mutter, sind dann so irgendwie 6 Wochen herum und wir lassen sie so lange säugen, wie sie möchten und das sind dann 3,5 Monate. Und das ist für so ein kleines Tier, ist das schon ein gewaltiger Unterschied, ob sie jetzt eben 6 Wochen oder 7 Wochen oder eben 3,5 Monate bei der Mutter säugen kann. Und wir merken halt, also wir haben ja auch noch einen Teil Ferkel, den wir zukaufen, weil wir nicht genug Eigen haben noch, also das reicht einfach nicht. Und von der Vitalität her und von der, sagen wir, Fröhlichkeit und von dem Lebensenergie sind die, die bei der Mutter aufgewachsen sind, wesentlich fixer und wesentlich agiler als die, die abgesetzt worden sind und dann sozusagen zu uns kommen. Das ist uns einfach aufgefallen. Also das ist jetzt, wir machen das ja auch noch nicht so lang, also deswegen, da werden wir auch noch dran rumprobieren. Aber wir haben das Gefühl, dass das also sehr förderlich ist für die Tiere, wenn die eben bei den Muttertieren dabei sind. Und vor allen Dingen, die ziehen dann mit der Mutter auch in den nächsten, von dem, wo sie klein sind, also wo es sozusagen die Kinderstube ist, mit der Mutter zusammen in den Masthudewald um. Und dann führt das Muttertier die in diese neue Umgebung ein. Und das nimmt ganz viel Ängste, sage ich mal. Sonst ist es halt so, man kann sich das vorstellen, wie wenn man eine Gruppe Kindergartenkinder hätte, das ist ungefähr das Alter, wo auch die Schweine sonst verkauft werden, würde die irgendwo aussetzen. Das ist einfach schon Stress für die Tiere oder eine starke Umgewöhnung. Ich meine, die halten es aus und es ist ihr natürliches Umfeld und so. Aber wenn man es vermeiden kann, finde ich, ist das, die mit der Mutter zusammenzulassen, schon noch der schönere Weg. Mir ist schon klar, es hat schon Gründe, warum man die sonst trennt, weil es einfach unpraktisch ist und man hat dann die großen Tiere dabei und dann ist vom Transportieren her komplizierter, da muss man irgendwie nacheinander fahren und so. Aber für die Schweine ist es auf jeden Fall von Vorteil. Und es nimmt sehr viele Hürden, die man sonst hat. Das Absetzen ist immer ein Problem bei den Schweinen. Die Futterumstellung ist ein Problem. Das, wenn sie neu wo ankommen, das sind die typischen Knackpunkte in jeder Schweinehaltung. Und über die gleitet man sozusagen in Begleitung des Mutterschweins dann drüber hinweg. Und hat halt dann total ausgeglichene Schweine. Also die sind extrem, sage ich mal, vorwitzig, die trauen sich überall hin, die sind, vielleicht überschätzen sie sich auch manchmal selber, weil es dann schon, die sind nur keine paar Kilo schwer und laufen schon alleine irgendwo auf der Weide rum. Solange halt das Muttertier in der Nähe ist, haben sie da keinerlei Bedenken. Ja.
Also haben quasi mehr Urvertrauen, wenn man jetzt ja, so sagen kann.
Auf jeden Fall. Also die sind viel ausgeglichener. Ja.
Mhm. Jetzt ist es ja in der Rinderhaltung, wenn man das betrachtet, macht es für mich jetzt, ich bin ja auch nicht Co-Experte, sondern eher Laie, macht es jetzt für mich Sinn, wirtschaftlich, dass man Kälber von der Mutter trennt, weil man natürlich die Milch vermarkten will. Die Schweinemilch wird nicht vermarktet, meines Wissens nach. Warum trennt man da auch die Kinder so früh von ihrer Mutter?
Es geht eigentlich darum, dass man möglichst viele Abferkelungen pro Jahr haben will. In dem Moment, wo man die Ferkel von der Mutter trennt, weiß man, dass die in die Rausche, heißt es bei den Schweinen, kommt, also dass die wieder deckfähig wird. Das löst sozusagen eine hormonelle Umstellung aus. Und man kann die sehr schnell wieder decken und dann ziemlich schnell, also mit knapp 4 Monate später, dann wieder Ferkel haben. Und wenn man jetzt sagt, man hat 12 Monate im Jahr, dann hat man, will man irgendwie auf über 2 Abwicklungen pro Jahr kommen, irgendwie 2,2 Richtung 2,3, also so irgendwo da dazwischen bewegt man sich ganz gern. Und das geht halt eigentlich nur, wenn man die möglichst schnell absetzt von der Mutter und damit man die wieder decken kann. Das geht jetzt bei mir nicht durch das. Das heißt, das ist ein gewisser wirtschaftlicher Nachteil. Also das ist, man kann die Sau nicht so ausnutzen, in Anführungszeichen, wie wenn man sie eben die schnell trennt. Aber für mich überwiegt jetzt, dass es denen gut geht, dass sie stabil sind und dass die da draußen gut zurechtkommen im Vergleich zu dem, dass ich da die mehrfach schneller belegen kann.
Okay, dann habe ich das auch verstanden, warum das so ist. Also es ist einfach ein wirtschaftlicher Grund. Wie viele Abferkelungen hast du dann pro Jahr, kann man das sagen?
Für mich, wir haben erst gedacht, wir machen auch mehrere pro Jahr. Wahrscheinlich werden wir nur eine pro Jahr machen. Mhm. Also so wäre jetzt mein Plan, weil es einfach auch gut von den Jahreszeiten passt. Es ist halt einfach ungünstig, in einem Freilandhaltungssystem irgendwie in den Winterreihen kleine Ferkel zu haben. Das passt mir nicht. Ich meine, die überleben das oder so, das ist nicht die Frage, aber das will ich jetzt nicht. Das ist für ein kleines Tier, ist das der Winter einfach schwierig. Wenn das dagegen im Frühling geboren wird, dann ist es einfach entspannt, dann wächst es genau in die Vegetationszeit rein, nimmt das ganze schöne Grünfutter mit, was wir hier haben. Bei uns sind ja die Wiesenanteile, die bei den Hutewäldern dabei sind, auch sehr wüchsig. Und das spart Futter, also Kraftfutter, sie nehmen das natürliche Futter auf, sie haben viel Gras. Das ist eigentlich optimal und das passt einfach, wenn die im Frühjahr geboren werden, wachsen sie genauso heran und sind bis Weihnachten dann zum Schlachten.
Jetzt hast du ja schon was über Wirtschaftlichkeit erzählt, also so ein wirtschaftlicher Nachteil eigentlich, dass eben so viel Tierwohl bei dir gibt für die Schweine. Vielleicht schauen wir mal auf die Vermarktungsseite. Ja. Also du verkaufst ja alles Schweinefleisch. Ja. Magst du vielleicht darüber verzeihen, genau wie du dann natürlich einen höheren Preis erzielst? Ja. Wie kommunizierst du mit den Kunden und wo gibt's dein Schweinefleisch zum Kaufen?
Grundfrage ist ja, wenn man so viel Tierwohl machen will, wie kommt man damit wirtschaftlich zurecht? Mhm. Und das sind eigentlich verschiedene Leitlinien dabei. Und eine ist, man muss wirklich an allen Ecken sparen. Man kann sich keinen Luxus leisten in irgendwelchen Baulichkeiten oder so. Das heißt, wir haben also gut wie alles selber gebaut. Also wir haben die Unterstände gebaut, wir haben die Hütten gebaut, wir haben selber gepflastert, diese Wasserleitungen gelegt, haben die Zäune selber gebaut zu großen Teilen und haben also dadurch sozusagen unseren Aufwand gering gehalten. Wenn man sich zur Schweinefreilandhaltung da irgendwie fertig hinbauen lassen würde, dann wäre es wirklich undenkbar, damit auch Geld zu verdienen. Also das muss man ganz klar sagen. Man kann mit so einem System schon Geld verdienen. Ich meine, ich muss auch irgendwo von leben, aber es ist begrenzt. Also man muss einfach schauen, dass man auch keine unnötigen Ausgaben hat. Und dann ist es so, dass die Schweine so gut wie alle direkt vermarktet werden. Jetzt nicht nur im Sinne, dass sie auf, über den Hofladen weggehen. Also wir haben auch keinen Hofladen, sondern, also wir haben einen Automaten, aber keinen Hofladen. Aber jedes Schwein wird von mir vermarktet. Das heißt, man muss bei mir bestellen. Man bestellt bei mir dann ein halbes Schwein, ein ganzes Schwein oder auch nur die Großkunden, die irgendwie zerlegte Schweine wollen. Das läuft alles über mich. Und es ist im Prinzip, kann ich halt dadurch eine Handelsstufe ausschalten. Und das hilft mir, einen Teil meiner Kosten mitzudecken. Und das Zweite ist halt, dass wir sehr viel selber machen und eben Familienarbeitskräfte haben und ich dadurch einfach meine Arbeitszeit, ich kann natürlich nicht jede Stunde aufschreiben. Also ich meine, wenn ich hier heute mit einer, sag ich mal, 40-Stunden-Woche rausgehen wollte, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, dann lässt sich's nicht machen. Aber so wie es momentan läuft, passt für mich. Also mir macht es jetzt nichts, wenn ich ein bisschen mehr arbeiten muss und dafür meine Ideen umsetzen kann.
Also man muss schon mit Leidenschaft dabei sein. So ja. Einfach ist es auf keinen Fall. Ja. Was sind denn deine Vertriebswege? Wie kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? Also vermarktest du hauptsächlich über einen Supermarkt oder hauptsächlich über deinen Automaten? Vielleicht so, ja, so eine kleine prozentuale Aufstellung ungefähr. Also muss jetzt nicht ganz genau sein, aber so ungefähr, dass man einen Überblick über deine Vertriebswege kriegt.
Also prozentual kann ich es jetzt tatsächlich nicht angeben. Das hätte ich jetzt, habe ich noch nie ausgerechnet, wie sich das verteilt. Ich habe einen sehr guten Metzger an der Hand, der mir alle, sagen wir, meine Wünsche erfüllt oder beziehungsweise die Wünsche meiner Kunden, die ich habe. Was kommt und was wir bedienen können, bedienen wir auch. Also wenn jetzt heute jemand kommt und sagt, er ist Jäger und er will jetzt ein halbes Schwein haben und zerlegt sich selber, das kann er haben. Das machen wir. Wenn jetzt heute einer aber Gastwirt ist und nur bestimmte Teile will und wenn wir die verfügbar haben, kann er die auch bekommen. Und so gibt es also Einzelhändler, die was haben. Man kann auch online bestimmte Teile kaufen zu bestimmten Zeiten. Eben Gastwirtschaften, Privatleute. Wie es eigentlich kommt, so machen wir das. Also ganz entspannt, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich mache jetzt nur die Schiene oder nur jene Schiene. Und das ändert sich auch. Also das, ich sag mal, wir hatten ja die Corona-Zeit hinter uns. Da war natürlich das mit Gastronomie ganz wenig. Dafür war vielleicht mehr Einzelhandel und jetzt, das schwappt so hin und her. Das kann man eigentlich auch nicht so ganz genau vorausplanen. Aber es funktioniert. Also erstaunlicherweise, es ist sich jetzt immer ausgegangen, dass auch nichts liegen geblieben ist. Also es funktioniert so und dann will wieder jemand da was haben oder dort oder will wieder jemand Würste haben. Also das ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendein Teil haben. Das werde ich nämlich oft gefragt. Sagt dann jemand, hast du nicht irgendein Teil von Schwein, was du nicht losbringst, was ich jetzt losschlagen muss? Und da muss ich ganz klar sagen, das ist nicht so. Also es geht sich erstaunlicherweise, ich wundere mich da selber auch oft, so aus, dass eigentlich alle Teile weggehen. Natürlich, einer will vielleicht lieber Filet haben, aber dann gibt es einen anderen, der will wieder einen Braten haben oder der nächste will was anderes und so gleicht sich dann wieder aus.
Super, aber ich heraus, dass man auch flexibel ein bisschen bleiben muss, oder? Und sie nicht auf einen Weg jetzt versteifen sollte. Ja.
So würde ich es auch beschreiben. Also es gibt auch mit Sicherheit kein Patentrezept. Also das kann man nicht sagen. Also wir hatten zum Beispiel die Situation, ich habe immer einen Metzger in Rosenheim gehabt, das war hier direkt am Stadtplatz oder Marktplatz, wie auch immer man es nennen möchte. Und der hat das Waldschwein gehabt und es war wirklich schön. Der hat immer Anschlagtafel draußen gehabt, wann es Waldschwein gibt. Kreidetafel, so wie man es sich eigentlich wünscht, dass sowas noch gibt. Und der hat halt irgendwann aufgehört. Und dann steht man vor der Wahl, was macht man dann? Und dann habe ich halt entschieden, wir machen einen eigenen Automaten. Und seitdem haben wir einen Automaten, weil wir relativ fußläufig in der Nähe sind von diesem Metzger. Und jetzt sind, denke ich, ein Teil der Kunden ist halt dann zum Automaten abgewandert. Sonst hätte es für mich keinen Grund gegeben, einen Automaten aufzumachen. Das war halt jetzt aus der Situation raus, dass es einfach schade war, dass das Fleisch aufgrund des Wegfalls dieses Metzgers nicht mehr verfügbar war.
Also flexibel bleiben, vielleicht bleiben wir gleich so bei den Erfolgsfaktoren, nenne ich es jetzt mal. Das war mal der erste. Kannst du vielleicht nur andere, also ein, zwei Erfolgsfaktoren von deinem Betrieb jetzt benennen, die ihr habt oder auch Ratschläge, die du geben würdest an Landwirte, die auch in der Direktvermarktung von Fleisch, Schweinefleisch, Rindfleisch sind? Fällt dir da was ein?
Es ist schwer, das auf so Faktoren da einzuschränken. Ich meine, ich denke, man muss irgendwie jemand haben, der einem das Fleisch verarbeitet. Entweder man kann das selber oder man hat jemanden, einen Metzger an der Hand. Ohne das wird es schwierig. Also sonst kann man sich nicht helfen. Und man muss da auch wirklich kompetent sein mit dem Bereich. Also entweder man hat selber diese Kompetenz oder erarbeitet sich die oder man braucht eben jemanden, der das halt für einen übernimmt. Weil sonst ist es schwierig. Man muss es sich so vorstellen, eigentlich ist man gefühlt ja Landwirt und man kennt sich mit der Tierhaltung aus und man kennt sich vielleicht mit dem Wald aus, oder Ackerbau und so weiter. Aber man trifft ja hier zum großen Teil auf Kunden, die sind Fachleute in dem Fleischgeschäft und entsprechend muss man denen auch irgendwie verstehen, was die wollen oder was da notwendig ist für die und auch wo deren, sag ich mal, Probleme sind, die gelöst werden müssen. Und da braucht man einfach jemanden an der Hand, der das mittragen kann. Da geht es ja um, es geht um Haltbarkeiten, es geht um Verarbeitungsmöglichkeiten. Also da gibt es ja zig Varianten und die, man muss auch verstehen, wenn einem der Kunde wiederum sagt, was seine weiteren Kunden, seine Gäste, seine oder so, was die brauchen. Also das ist ein eigenes Feld. Also das bewegt sich eigentlich sehr weit weg von der Landwirtschaft, also wie man sich sonst so vorstellt. Und das muss man auch machen mögen. Also wer nicht mit Kunden zu tun haben will, sondern lieber seine Ruhe auf dem Hof hat, den kann ich nur abraten von jeder Art von Direktvermarktung. Also man muss das mögen, sonst sollte man es nicht tun.
Ja, okay, aber das ist spannend, dass ja jede Form der Direktvermarktung einfach, ja, da gehört ein bisschen Marketing, ein bisschen Kundenverständnis oder auch das Interesse dazu, was will der Kunde, was hat er für Probleme. Ja. Also finde ich eigentlich tolle Erfolgsfaktoren, also flexibel bleiben auf die Kunden hören und eben sich Partner suchen, auf die man sich verlassen kann.
Ja, es gibt sicher noch ganz viele andere Sachen, aber es sind auf jeden Fall ein paar herausragende Punkte. Und vielleicht noch, dass man sich auch treu bleiben muss, seinem Ruf, seinem Anspruch oder so. Ich denke, die Welt ist klein und man begegnet allen möglichen Leuten immer wieder. Das heißt, also, man kann sein Geschäft, wenn man das mit einer Gaunerei anfängt, dann wird es auch nichts. Also, das spricht sich rum. Also, man muss schon zu seinen Dingen stehen und wir wirtschaften halt im Schaufenster im Prinzip. Das ist auch für viele ungewohnt. Das merke ich auch, wenn bei uns Landwirtschaftsstudenten kommen. Ich meine, wenn heute irgendwas da draußen ist, wenn ein Schwein lahm geht oder so auf der Weide und es steht ein Spaziergänger da, dann muss ich dem das erklären können. Das kann ich nicht im Stall wegschließen. Ich kenne andere Betriebe, die haben halt irgendwo Krankenbucht und die ist am Ende vom Stall, wo es halt keiner sieht. Und wenn eine Besührung ist, dann ist das Eck, wo ein Strohballen davor liegt, dann sieht es halt keiner. Aber das geht halt bei einer Freilandhaltung nicht. Also da sieht jeder alles, was da draußen abläuft. Ist auch in Ordnung, also das stört mich auch nicht, aber das muss man einfach wissen, dass das so funktioniert.
Das glaube ich, dass das auch für viele eine Herausforderung ist und dass man einfach dann ja mit anderen Themen konfrontiert wird, wie das Fachliche, was man eigentlich im Studium oder in der Ausbildung gelernt hat.
Genau, man muss einfach die Sachen offen kommunizieren. Das ist jetzt, schadet ja nichts, aber das muss man sich vielleicht in der Landwirtschaft auch noch zum Teil noch mehr dran gewöhnen, dass da halt gefühlt Leute mitreden, auch wenn sie einem nur eine Frage stellen, was man halt meint, ja, die sind eh nicht fachkundig oder so, das spielt ja keine Rolle. Das heißt, man muss das Anliegen ernst nehmen und ich nehme es auch ernst. Und ich finde halt, man muss es auch so erklären können, dass ein Laie versteht, warum das so und so ist oder was halt da gerade los ist.
Und das ist auch eine Kunst, dass man seinen Fachbereich dann auch für Laien erklären kann. Also das ist gar nicht so leicht.
Ja, ich finde es aber auch wieder schön. Also ich würde schon fast sagen, ich genieße es, dass so viele Leute Spaziergänger und so an unseren Schweinegehegen vorbeikommen. Also ich würde mal sagen, dass man jeden Tag irgendwo jemanden trifft, ungefähr, mit dem man sich auch, wenn es nur Grüß Gott ist oder irgendwie unterhält. Also mir mangelt es jetzt nicht an positivem Feedback, was ich bekomme. Also das macht es schon auch wert, das Ganze, weil einfach das nett ist. Und wenn mich jemand fragt, ach, und wann kommen jetzt deine Ferkel oder wo sind die Schweine gerade, wir sehen jetzt nur so wenige oder egal was, finde ich das nett, wenn die Leute da so mitleben. Und das macht mir auch Freude.
Es ist schön, dass man da die Landwirtschaft dann so erleben kann und dass man auf Offenheit trifft bei dir. Ja. Was ist dir noch wichtig in der Kommunikation mit Kunden? Worauf legst du da Wert?
Ich meine, das sind selbstverständliche Dinge, dass ich freundlich bin mit dem Kunden oder so, aber ich denke, das gehört sich einfach. Ich bin auch nicht nur mit dem Kunden freundlich, weil er mir was abkaufen soll, sondern ich finde, man muss mit jedem freundlich sein, der, also so wie man halt in den Wald reinruft, so kommt es halt auch zurück. Also da kann ich jetzt nicht selber grantig sein an dem Tag und dann jemanden anschnauzen. Ich meine, das geht halt einfach gar nicht. Also das muss schon so laufen.
Was meinst du, worauf deine Kunden am meisten Wert legen? Was ist denen am wichtigsten? Also natürlich die Fleischqualität.
Sie wollen die Fleischqualität, sie wollen das Tierwohl und sie wollen sich darauf verlassen können, dass das stimmt, was dazu gesagt wird. Und ich merke es halt, dass es schon auch oft einen Zweifel gibt über alle möglichen Siegel oder so. Irgendwie sind Leuten das Gesicht, sie kennen denjenigen, jetzt mich zum Beispiel halt persönlich, was wichtiger ist, ob da irgendwie das fünfte Nachhaltigkeitssiegel drauf ist. Nicht, weil ich die Sachen jetzt unbedingt schlecht finde oder so, aber ich merke schon, dass viele auch immer wieder verunsichert sind und sagen, naja, jetzt kann ja jeder so ein Siegel haben, so ungefähr oder so. Und das, glaube ich, muss man auch im Handel ernst nehmen. Also wenn ich manchmal so Packungen sehe, wo halt dann schon 6 oder 8 so Siegel aufgeklebt sind, das ist zwar schon irgendwie ganz schön, aber weiß ich nicht, das kann halt sein, dass das Ganze mal überfrachtet.
Also der persönliche Kontakt und der persönliche Vertrauensaufbau, sage ich mal, ist wichtig.
Der ist wichtig, genau. Ja. Entwickelt sich natürlich auch nur über die Zeit. Also das ist nichts, was man von heute auf morgen generieren kann, sondern es geht halt nur über lange Zeit.
Also ihr macht es ja jetzt schon fast 10 Jahre. Also super, ich finde die Entwicklung total spannend. Was gibt es denn für Pläne für die Zukunft?
Also man kann eigentlich immer wenig sagen über die Zukunft. Also wir sind bei dem, was wir so rausgearbeitet haben, flexibel bleiben. Also ich meine, ich wollte zum Beispiel schon immer irgendwie vielleicht mal Ferkel haben oder irgendwie, das hat mich schon immer gedrückt oder bewegt, oder wie man sagen will. Das ist dann irgendwann doch mal konkret wird, das gibt halt dann, kommt aus anderen Gründen, weil ich irgendwie keine Ferkel bekommen habe oder weil halt irgendwie da Sachen aufgetreten sind. Und auf einmal wird das, was schon so lange im Hinterkopf geistert, halt konkret. Und ich traue mir eigentlich wenig sagen, was ich jetzt genau für die Zukunft will. Ich meine, ich soll sich schon weiterentwickeln und ich will weiter Schweine haben. Aber in welche Richtung das genau geht, das kann man eigentlich nicht sagen. Also das weiß ich auch für mich nicht. Ich würde mich nie sagen trauen, ich bin im Jahr sowieso an dem Punkt und jetzt, ich verdoppel jetzt nochmal und dann habe ich 5-mal so viel. Das kann sein, dass eintritt. Kann auch sein, dass es gleich bleibt oder kann sein, dass es mehr Ferkel werden oder das weiß man nicht. Ich schaue, wie es kommt. Also das, glaube ich, wäre auch unreell. Also zumindest ich habe gelernt, man kann das einfach nicht genau planen.
Ist ja auch okay, genau. Ja, vielen Dank für deine ganzen Einblicke. Total spannend, vor allem auch jetzt in unserer oberbayerischen Grünlandregion, wo ja Schweine eher selten sind. Total schön, dass wir so ein cooles Projekt, so einen schönen Betrieb bei uns in der Region haben. Jetzt zoomen wir vielleicht nochmal ein bisschen raus und schauen auf das Allgemeine. Das ist meine letzte Frage in jedem Podcast. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, um die Zukunft von bioregionalen Lebensmitteln zu gestalten, also einen konkreten Wunsch, was wäre das?
Also wenn ich jetzt einen Wunsch frei habe, wäre mein Wunsch, dass tatsächlich auch in der Bevölkerung das noch mehr mitgetragen wird und ich sage es mal auch noch mehr der Wert der regionalen und der Bio-Lebensmittel erkannt wird. Also das nimmt schon zu, aber es darf auch noch weiter wachsen und ich denke, über die Nachfrage wird auch sozusagen das Angebot geregelt. Daher würde ich sagen, an alle Bürger, die hier zuhören und Bürgerinnen, kauft regionale und kauft Bio-Lebensmittel, nur so gibt es solche Haltungssysteme. So können halt mehr Leute was in der Richtung machen. Das geht nur, wenn es jemand kauft. Auch wenn jemand Fleisch isst. Also auch wenn das vielleicht jetzt nicht so immer wieder auch nicht so gefragt ist von manchen Leuten, was ja auch seine Berechtigung hat, aber das Tierwohl gibt es halt nur, wenn es jemand am Schluss konsumiert oder irgendwie dafür was bezahlt, sonst gibt es das nicht.
Gibt ja den schönen Spruch, Essen ist eine landwirtschaftliche Tätigkeit. Also mit allem, was man isst, ja, bestimmt man so ein bisschen mit, wie auch die Landwirtschaft gestaltet wird oder wie die Landschaft ausschaut.
Das kann ich nur zustimmen, ja. Sonst gibt es irgendwann keine Almen mehr, wenn keiner das Rindfleisch braucht. Oder wird es halt schwierig sein, das zu erhalten. Aber ich denke, es ist insgesamt, finde ich, ist ein guter Weg da und ich will auch schon honorieren, was sich da bewegt hat. Also man soll jetzt nicht nur immer jammern und da klagen, sondern es tut sich schon was. Das will ich einfach auch ganz gern loswerden an alle, die das schon immer so schön unterstützen und mittragen. Einfach auch ein großes Dankeschön daran.
Ja, danke dir. Gibt es noch was, was du noch gern loswerden würdest jetzt darüber hinaus?
Jetzt bedanke ich mich für euer Interesse am Waldschwein-Projekt. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der mal was erwirbt, muss aber nicht sein. Ihr dürft es auch einfach gerne weitererzählen oder weitertragen und unterstützt einfach die Bio- und regionale Landwirtschaft. Ich denke, das hilft uns allen weiter.
Vielen Dank, Rupert. Bis bald.
Die 35 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms BioRegio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 insgesamt 30% der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder Wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung, Bereich Zentrale Aufgaben.